Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Magdalena Neuweg im Studio. Schönen guten Tag. Zu Beginn der Sendung wollen wir nach Brüssel schauen. Dort kommen gerade die Staats- und RegierungschefInnen der EU virtuell zusammen. Der Streit um die Corona-Impfstoffe steht ganz weit oben auf der Tagesordnung. Corona beschäftigt uns außerdem aber auch im Inland. Wir sprechen gleich über die Einreisetestpflicht, die soeben beschlossen wurde. Und wir schauen auf den Tourismuskonzern TUI, der 2020 aufgrund der Pandemie große Verluste verzeichnet hat. Um die Corona-Impfstoffe gibt es auch in der Europäischen Union immer wieder Ärger. Vor allem, weil es nicht genug davon gibt. Nach Ansicht der EU-Kommission exportiert vor allem das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca zu viele Impfdosen aus der Europäischen Union hinaus in Nicht-EU-Länder. Und hält zugleich aber die Lieferversprechen an die EU nicht ein. Auch deshalb ist die EU-Impfkampagne großes Thema beim laufenden virtuellen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Brüssel-Korrespondenten Paul Vorreiter. Herr Vorreiter, wir schauen ja zurzeit fast immer nur noch auf Deutschland, aber wie läuft denn die Impfkampagne europaweit gesehen?
Also sie läuft, aber sie läuft nicht besonders schnell, kann man sagen. Nur rund 4% der Menschen in der EU haben bereits eine vollständige Impfung. Das sind etwa 18 Millionen Bürgerinnen und Bürger. In der EU, da zählen Malta, Österreich und Dänemark zu den Ländern mit den höchsten Impfraten. Und Kommissionspräsidentin von der Leyen, die hat auch gerade beim Gipfel die Staats- und Regierungschefs mit den neuesten Zahlen versorgt. Und weil diese Impfkampagne eben so unzufriedenstellend, kann man sagen, für viele Mitgliedsländer läuft, waren vor allem auch die Exportzahlen interessant, die sie vorgestellt hat. Demnach sind 100 Millionen Dosen Impfstoff für dieses erste Quartal vorgesehen in der EU, etwa 88 Millionen Dosen auch bislang schon ausgeliefert. Aber gleichzeitig hat die EU seit Dezember bereits 77 Millionen Dosen exportiert, also fast so viel, wie sie eben selber auch bekommen soll. Und wie diese Exporte jetzt transparenter gehandhabt werden können, das hat ja jetzt auch die Debatte der vergangenen Tage dominiert. Und das tut sie jetzt auch weiterhin hier beim Gipfel.
Ja, um mehr Impfstoffe in der EU zu haben, standen ja Exportverbote im Raum. Gestern hat sich die Kommission dann aber zumindest für verschärfte Exportkontrollen ausgesprochen. Wie sehen die denn aus?
Also im Prinzip geht es darum, sich mehrere Kriterien jetzt anzuschauen, falls ein Mitgliedsland ein Exportverbot von Impfstoffen erwägen will. Die EU hat ja bereits seit Ende Januar einen sogenannten Transparenzmechanismus, durch den müssen Hersteller, die Verpflichtungen gegenüber der EU haben, wenn sie an gewisse Drittstaaten Impfstoff aus der EU rausbringen lassen wollen, sich das dann genehmigen lassen. In nur einem einzigen von fast 400 Fällen wurde das auch bisher untersagt. Da ging es um 250.000 Dosen von AstraZeneca, die aus Italien nach Australien sollten. Naja, und dieser Mechanismus, der wurde jetzt verschärft. Die Länder können Exporte auch dann verbieten, falls das Empfängerland selbst etwa Impfstoffe zurückhält, obwohl die Impfrate eigentlich ganz gut aussieht oder sonst die Corona-Lage vielleicht auch entspannter ist. Und außerdem sind noch viele Ausnahmen für Drittstaaten, die von diesem Mechanismus ausgeschlossen wurden, die sind auch gestrichen worden. Das Ganze soll dazu dienen, dass die EU einen besseren Überblick bekommt über den Fluss der Impfstoffe. Aber das muss man auch dazu sagen, diese Regelung ist eher wie eine Art Drohung zu verstehen. Viele Mitgliedsländer, auch Deutschland oder Irland, die warnen vor einem Exportstopp, weil Lieferketten eben komplex sind und Ausgangsstoffe für die Impfstoffe, die man eben braucht, die zirkulieren ja eben quer durch die Welt und das möchte man nicht verhindern.
Ja, es ging ja nicht nur um die Impfstoffexporte, sondern auch um die Verteilung innerhalb der EU. Da hat ja insbesondere Österreichs Kanzler Kurz kritisiert, dass sie eben nicht gleich verteilt sind. Gibt es da schon einen Lösungsvorschlag?
Ja, also diese Kritik können viele Mitgliedsländer ehrlich gesagt gar nicht richtig nachvollziehen, zumal, wie ich es schon erwähnt habe, die Impfquote in Österreich eigentlich vergleichsweise hoch ist. Deutschland argumentiert etwa, dass das Problem bei der österreichischen Regierung liegt. Die hat bei der Verteilung der Impfstoffe einfach nicht zugegriffen. Denn der Mechanismus sieht ja so aus, dass Impfstoffe nach Bevölkerungsanzahl verteilt werden in der EU. Jedoch, wenn ein Mitgliedsland eine Charge nicht annimmt, etwa weil es einen anderen Impfstoff will, dann wird diese Charge eben dann an andere kaufwillige Länder verteilt innerhalb der EU. Und das scheint hier eben auch passiert zu sein. Es ist jetzt allerdings gut möglich, dass im Rahmen dieses Steuerungsausschusses eine vorgezogene BioNTech-Pfizer-Lieferung nochmal diesen Ländern angeboten werden könnte, um sie dann zufriedenzustellen. Aber dass jetzt der gesamte Mechanismus korrigiert wird, dafür gibt es zumindest hier bislang keine Anzeichen.
Ja, Informationen waren das von unserem Korrespondenten aus Brüssel, Paul Vorreiter. Ostern auf Mallorca, aber nicht an der Ostsee. Seitdem die spanische Urlaubsinsel nicht mehr als Risikogebiet gilt, haben viele Deutsche dorthin Flüge gebucht. Und das sorgt für Ärger, weil touristische Reisen im Inland weiterhin nicht möglich sind. Damit der Mallorca-Tourismus aber nicht zum potenziellen Superspreader-Ereignis wird, hieß es, dass Fluggesellschaften ihre Passagiere testen lassen sollen. Und wie das vonstatten gehen soll, das bespricht Bundesverkehrsminister Scheuer soeben mit VertreterInnen aus der Luftverkehrsbranche. Und darüber spreche ich jetzt mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Frau Lindner, seit 16 Uhr läuft das Treffen im Verkehrsministerium. Ist denn schon irgendetwas bekannt?
Also über den Verlauf des Treffens, was hinter verschlossenen Türen stattfindet, ist noch nichts bekannt. Es soll bis 17.30 Uhr gehen. Eine Pressekonferenz ist noch nicht angekündigt, aber es wird sicherlich im Verlauf des Abends dort nochmal Ergebnisse geben. Der Verkehrsminister und Vertreter der Luftfahrtswirtschaft sitzen dort zusammen. Im Kern geht es vor allem um organisatorische Fragen. Also das heißt, wie die Tests und auch die Überwachung der Testergebnisse konkret umgesetzt werden sollen. Und es geht, so haben das Stimmen aus dem Teilnehmerfeld vorab gesagt, jetzt nicht mehr nur um diese freiwillige Regelung für Mallorca, Rückkehrer, sondern tatsächlich für alle Flugreisen, die nach Deutschland gehen. Aus dem Teilnehmerfeld bzw. Wirtschaftsteilnehmerfeld gab es vorab so ein bisschen Befürchtungen, dass bei zu kurzer Frist zu große Unruhe geschehen könnte. Und Problem ist halt auch bei dieser Testpflicht, die man sieht, dass es Verunsicherungen bei den potenziellen Kunden gibt. Die Frage ist ja, wenn ich ein positives Testergebnis dann habe, was passiert denn dann eigentlich mit mir? Dann kann ich nicht mehr zurückfahren. Also das heißt, dass Kosten und Umstände Reisende vergraulen könnten. Und so sagt auch der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, dass man keine dauerhafte Testpflicht fürs Fliegen möchte.
Ja, es gab ja eben gerade erst die Einmeldung, dass ab Sonntag eine Einreisetestpflicht gelten soll. Ist denn da schon klar, wie genau das ausgestaltet werden soll?
Also es gab jetzt aus Kreisen des Gesundheitsministeriums am Nachmittag schon mal erste Stichworte. Allerdings ist diese Verordnung noch nicht veröffentlicht, aber erste Einblicke gibt es. Diese Testpflicht für Flugreisende, die soll ab Sonntag Mitternacht gelten, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, damit sich Reisende und Fluggesellschaften darauf einstellen können. Reisende müssen dann, wenn sie in den Flieger steigen wollen, ein Testergebnis vorweisen müssen. Die Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Crews sind ausgenommen. Unklar ist jetzt allerdings noch, ob es da um Schnelltests oder PCR-Tests geht. Falls es ein positives Testergebnis gibt, dann muss die Isolierung nach örtlichen Vorschriften vorliegen und die Verordnung soll erstmal bis zum 12. Mai gelten. In Mallorca hat man jetzt offenbar da schon die Initiative ergriffen. Da gibt es jetzt ein Testzentrum am Flughafen. Da gibt es den Test für 70 Euro. Aber damit liegt die Verantwortung bei den Reisenden. Die müssen sich darum kümmern, dass sie vor Ort einen Test sich organisieren, dann halt auch in entsprechender, dann auch relativ kurzfristig vor dem Abreisedatum. Und die Fluggesellschaften, so verstehe ich das, die kontrollieren dann in Anführungszeichen nur noch.
Ja, ganz abgesehen davon prüft die Bundesregierung ja sogar ein Verbot für Urlaubs-Auslandsreisen. Hat sich Außenminister Heiko Maas da inzwischen zu geäußert?
Ja, der Außenminister hat sich geäußert während seiner Auslandsreise nach Libyen. Grundsätzlich ist es so, dass es große Zweifel gibt, ob ein grundsätzliches Auslandsreiseverbot rechtlich überhaupt über die Grundlagen verfügt. Und auch Heiko Maas hat sich hier eher zurückhaltend geäußert.
Ob Reiseverbote dazu beitragen können, ob sie überhaupt rechtlich möglich sind, das müssen wir prüfen. Ich glaube, nach den letzten Tagen ist es sehr wichtig, dass die Dinge, die von uns auf den Weg gebracht werden, nachher auch umgesetzt werden können.
Ja, also gründliche Prüfung und er sagt auf der einen Seite, es ist ein weitgehender Einschnitt in die Freiheit von Menschen. Auf der anderen Seite sieht er aber auch die Infektionslage. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es kommt.
Informationen waren das von Nadine Lindner. Dass der Reiseverkehr gegen Mallorca wieder an Fahrt aufnimmt, dürfte den Touristikkonzern TUI besonders freuen. Pandemiebedingt steckt das Unternehmen tief in den roten Zahlen und der Staat greift TUI deshalb mit Hilfen in Milliardenhöhe unter die Arme. Dass der Konzern sein Flugangebot nach Mallorca bereits aufgestockt hat, während die Tourismusbranche im Inland noch immer nichts verdienen kann, sorgt aber auch für Diskussionen. Heute Mittag hat TUI digital seine Hauptversammlung abgehalten. Dietrich Mohaupt hat die Veranstaltung für uns mitverfolgt.
90% weniger Kunden, ein Minus beim Umsatz von 98%. Wahre Horrorzahlen prägten das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 der TUI AG. Die Corona-Krise habe den Konzern im vergangenen Jahr mit voller Wucht getroffen, so Vorstandschef Friedrich Jussen zum Auftakt der Hauptversammlung.
Mit dem Shutdown an dem Wochenende des 15. März wurde die TUI über Nacht zu einem Unternehmen ohne Produkt und ohne Umsatz. In den inzwischen 12 Monaten der Krise konnten wir nur etwa 2,5 Millionen Kunden in den Urlaub bringen und damit nur etwa 10% eines normalen Jahres.
Überstanden hat die TUI diesen dramatischen Einbruch nur dank mehrerer Rettungspakete. Finanzspritzen gab es von Banken und privaten Geldgebern, immerhin rund 1,5 Milliarden Euro, aber auch vom Staat, der über Bürgschaften, Kredite und Beteiligungen insgesamt gut 4 Milliarden Euro in den weltgrößten Reisekonzern gepumpt hat. Damit verfügt das Unternehmen aktuell über eine Liquidität von etwa 1,6 Milliarden Euro. Das erlaube angesichts der steigenden Buchungszahlen für die anstehende Sommersaison einen vorsichtigen Optimismus. Bisher habe man etwa 2,8 Millionen Gäste für den Sommer in den Büchern, immer noch 60% weniger als 2019, aber
ich hoffe nun, dass die Politik es schafft, über Impfungen und Tests das Infektionsgeschehen so unter Kontrolle zu bringen, dass das Reisen wieder möglich ist. Der Markt ist da, die Kunden wollen reisen. Die Bedingungen für den Tourismus müssen allerdings von der Politik geschaffen werden.
Die Verantwortung für die Bewältigung der Pandemie allein auf die Politik zu schieben, damit mache es der TUI-Chef sich allerdings ein bisschen zu einfach, meint Jens Hilgenberg vom Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre mit Blick auf das hochumstrittene Osterreisegeschäft nach Portugal oder Mallorca.
Also dass jetzt TUI mit Billigangeboten Menschen mitten in der Pandemie nach Mallorca fliegt, das ist natürlich eine Frechheit und das ist aus unserer Sicht ein Schlag ins Gesicht aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die mit 4 Milliarden ja diesen Konzern unterstützt haben. Und es zeigt tatsächlich, welche Blüten so eine Staatshilfe tragen kann, wenn man keine Bedingungen stellt.
Das gelte auch für Fragen zum Umwelt- und Klimaschutz, Stichwort emissionsfreie Antriebe für Kreuzfahrtschiffe und Ökosprit, zum Beispiel aus nachwachsenden Rohstoffen für Flugzeuge. Hier müsse die TUI als staatlich unterstützter Konzern mehr Verantwortung übernehmen.
Die TUI muss sich ganz klar zu den Klimaschutzzielen von Paris bekennen. Das dürfen nicht nur Lippenbekenntnisse sein, sondern es muss tatsächlich dann auch mit Handeln unterlegt werden.
Und dafür könnten ja vielleicht künftig die beiden Neuen im Aufsichtsrat sorgen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes hat mit der ehemaligen Siemens-Personalchefin Janina Kugel und der Co-Geschäftsführerin der Finanzagentur des Bundes, Jutta Dönges, zwei hochkarätige Kandidatinnen für die Posten im Kontrollgremium des TUI-Konzerns benannt.
Ein Bericht von Dietrich Mohaupt. Die Deutsche Bahn ist zwar kein Touristikkonzern, ihr Geschäftsmodell wurde durch die Corona-Pandemie aber ebenfalls schwer getroffen. Es sind kaum mehr Geschäftsreisende oder TouristInnen in den Zügen unterwegs und auch sonst meiden viele Menschen öffentliche Verkehrsmittel. Heute hat die Deutsche Bahn ihre Jahresbilanz 2020 vorgestellt und so viel war schon vorher klar, 2020 war das schlechteste Jahr in der Unternehmensgeschichte. Und daran ist nicht nur Corona schuld. Dieter Nürnberger berichtet.
Bei einem Rekordverlust von 5,7 Milliarden Euro gibt es nicht viel Positives zu berichten. Das weiß auch Richard Lutz, dessen Vertrag als Vorstandschef des bundeseigenen Konzerns in der gestrigen Aufsichtsratssitzung bis 2027 verlängert wurde. Doch ist das Minus allein Corona-bedingt? Die Pandemie habe klar dominiert, sagt Richard Lutz. Der Umsatz ging um 10% zurück, die Zahl der Reisenden im Fernverkehr um fast die Hälfte. Die Bahn hatte trotz dieser sinkenden Nachfrage das Angebot weitgehend aufrechterhalten. Richard Lutz verteidigt diese Strategie.
Wir hätten mehr Umsatz verloren als Kosten eingespart. Und ich habe mich nicht dafür zu entschuldigen, dass wir für fast 20.000 Beschäftigte alleine beim Fernverkehr Beschäftigung garantieren und diese Kollegen auch während der Pandemie einen bravourösen Job gemacht haben.
Allerdings steht in der Bilanz auch eine außerordentliche Belastung von 1,8 Milliarden Euro, die vor allem auf eine Sonderabschreibung bei DB Arriva, der Auslandstochter der Bahn AG, zurückzuführen ist. Ein geplanter Verkauf kam bis heute nicht zustande. Er soll aber nach der Krise forciert werden, sagt Levin Holle, Finanzvorstand bei der Bahn. Dass zudem ein erst kürzlich veröffentlichter Bericht der Bundesnetzagentur die Gesamtverluste im Eisenbahnverkehr hierzulande auf lediglich 2,5 Milliarden Euro bezifferte, hänge auch mit unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen zusammen. Auch das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen, es vertritt vor allem die privaten Wettbewerber im Güterverkehr, sprach heute zum wiederholten Mal davon, dass die Corona-Krise allein das Minus des bundeseigenen Konzerns nicht erklären könne. Die Bahnspitze würde das Verlustjahr am liebsten schnell hinter sich lassen. Finanzvorstand Levin Holle wagt folgenden Ausblick.
2021 werden wir erste Verbesserungen sehen. Wir rechnen mit mehr Reisenden und höheren Transportmengen im Schienengüterverkehr. Für das Gesamtjahr erwarten wir derzeit einen operativen Verlust von etwa 2 Milliarden Euro. Ich bin aber zuversichtlich, die DB wird ab 2022 in die Gewinnzone zurückkehren.
Der Bahnkonzern setzt auf die weitere Unterstützung der Bundesregierung, die das Unternehmen zu einem modernen und vor allem klimafreundlichen Mobilitätsanbieter ausbauen will. Dafür darf die Schuldengrenze auf 35 Milliarden Euro wachsen. Zugesagte direkte Hilfen von 5 Milliarden Euro bedürfen aber noch der Zustimmung aus Brüssel. Aufgrund dieser finanzpolitischen Baustellen wächst die Kritik. Vor allem die Opposition hofft künftig auf neue Strukturen, konkret auf eine Trennung von Netz und Betrieb, auf mehr Konkurrenz im Schienenverkehr. Bahnchef Lutz erteilte solchen Ideen heute eine klare Absage.
Es wird die Schiene nicht stärken, sondern schwächen und wir werden viel Zeit verplempern.
Und ja, es gab auch etwas Positives. Die Pünktlichkeit im DB-Fernverkehr wuchs 2020 deutlich auf über 80%. Das habe auch mit weniger Reisenden zu tun, aber eben auch mit mehr Kapazitäten und vor allem einem optimierten Baustellenmanagement.
Dieter Nürnberger berichtete über die Bilanz der Deutschen Bahn für das Jahr 2020. Anfang der Woche standen noch die diplomatischen Streitigkeiten zwischen der Europäischen Union und China im Mittelpunkt. Nachdem die EU Sanktionen wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren verhängt hat, hatte China unter anderem mit Strafmaßnahmen gegen EU-Politiker geantwortet. Jetzt scheint dieser Konflikt auch in der Unternehmenswelt angekommen zu sein. Nach Kritik an Chinas Führung wird das schwedische Modeunternehmen H&M boykottiert. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Die staatlichen Medien und die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei haben in den vergangenen Tagen eine massive Boykottkampagne gegen H&M gestartet. Hintergrund ist die Kritik des schwedischen Unternehmens an den Menschenrechtsverletzungen, die Chinas Staatsführung in Xinjiang begeht, an der Bevölkerungsgruppe der Uiguren. H&M hatte angekündigt, deswegen keine Baumwolle aus Xinjiang mehr einzukaufen. Mögliche Zwangsarbeit solle nicht unterstützt werden. Auf Chinas Social-Media-Plattformen entlädt sich deswegen nun ein nationalistischer Sturm der Entrüstung gegen H&M. Die großen chinesischen Smartphone-Anbieter haben die H&M-App aus ihren App-Stores geschmissen und, was H&M wirtschaftlich besonders hart trifft, alle großen Online-Shopping-Portale in China haben sämtliche Produkte von H&M ausgemustert. Staatliche Medien befeuern die Kampagne mit Kommentaren und Berichten. Analysten rechnen mit massiven Verlusten für H&M wegen des staatlich orchestrierten Boykotts. Auch gegen andere westliche Hersteller, die härter gegen Zwangsarbeit vorgehen wollen, richten sich inzwischen erste Boykottaufrufe. Es geht hier nicht nur um H&M, sagt etwa der chinesische Promi-Moderator und Influencer Wang Xiaochuan auf seinem Social-Media-Kanal. Auch Nike und Adidas wollen Baumwolle aus Xinjiang boykottieren. Aber gut, dass jetzt zumindest die Fronten geklärt sind. Viele rufen nach einem Boykott der Waren. Ich finde, das geht nicht mal weit genug. Wang wittert eine internationale Verschwörung gegen China und die gelte es aufzuklären. Deutsche Firmen halten sich in der Regel mit Kritik an der chinesischen Regierung zurück. Viele suchen hingegen immer wieder die Nähe zur kommunistischen Führung. So schaltete etwa der Autokonzern Daimler Anfang des Monats zur besten Sendezeit einen S-Klasse-Werbespot während einer Fernsehübertragung des Volkskongresses, also dem chinesischen Scheinparlament. Volkswagen stellte vergangenes Jahr sogar eine neue E-Mobilitätsinitiative in der großen Halle des Volkes vor, also im Parlamentsgebäude in Beijing. Dort lässt sich die kommunistische Führung einmal im Jahr ihre Politik von handverlesenen Delegierten absegnen.
Ein Bericht von Steffen Wurzel. Diesen Sommer noch soll das Lieferkettengesetz verabschiedet werden, auf das sich die Regierungskoalition vor wenigen Wochen geeinigt hat. Mit dem Gesetz sollen Menschenrechte in der gesamten Lieferkette gestärkt werden, weil zumindest Unternehmen, die mehr als 3000 Beschäftigte haben, künftig auch die Verantwortung für Produktionsbedingungen bei ihren Zulieferern übernehmen werden. Jetzt gibt es aber Kritik aus der Industrie. Volker Findhammer.
Anfang März verabschiedete das Bundeskabinett den Gesetzentwurf für ein nationales Sorgfaltspflichtengesetz, besser bekannt als Lieferkettengesetz. Die Bundesregierung bezeichnete dieses Gesetz selbst als ambitioniert und betonte, dass Deutschland damit eine Vorreiterrolle bei den sozialen und umweltpolitischen Standards in den internationalen Lieferbeziehungen einnehmen würde. In einem heute bekannt gewordenen Schreiben von 27 deutschen Wirtschaftsverbänden an alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages fordern die Vertreter der Wirtschaft jedoch eine grundsätzliche Korrektur des Vorhabens ein.
Wir haben durch die Corona-Pandemie die schlimmste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit. Ausgerechnet in einer solchen Situation schafft die Bundesregierung mit dem jetzt geplanten Lieferkettengesetz ein neues Bürokratiemonster,
sagt der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Textil und Mode, Uwe Matsura, gegenüber dem Deutschlandfunk. Die geplanten Regelungen würden weit über den im Koalitionsvertrag vereinbarten nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte und die zugrunde liegenden Prinzipien der Vereinten Nationen hinausgehen und könnten damit sogar die beabsichtigte Wirkung verfehlen, etwa weil sich deutsche Unternehmen wegen der strengen Vorgaben in einzelnen Regionen oder Ländern zugunsten der Konkurrenz zurückziehen müssten.
Den Menschen in den Produktionsländern wird mit diesem Gesetz nicht geholfen werden. Davon sind wir zutiefst überzeugt. Dabei sind es ausgerechnet die deutschen Unternehmen, die schon heute nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards arbeiten. Deshalb fordern wir in dieser Diskussion mehr Realitätssinn,
betont Uwe Matsura. Maßgeblich sollten deshalb in jedem Fall die jeweils nationalen Rechtsgrundlagen und Gesetze vor Ort bleiben und nicht die höheren Rechtsnormen der deutschen Gesetzgebung. Unternehmen mit weniger als 3.000 Beschäftigten müssten im Gesetzgebungsverfahren verbindlich von den Regelungen ausgeschlossen werden und es dürfe zu keiner zivilrechtlichen Haftung durch die Hintertür kommen. Deshalb, so die Verbände, sollte der Gesetzentwurf, dessen erste Lesung nach Ostern im Deutschen Bundestag stattfinden soll, noch einmal grundsätzlich vor dem Hintergrund dieser Einwände überarbeitet werden.
Volker Findhammer berichtete. Kommen wir jetzt noch zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Darüber spreche ich mit Claudia Werle aus dem Börsenstudio in Frankfurt. Frau Werle, bleiben wir doch gleich bei den Lieferketten. Die sind ja zurzeit zum Teil unterbrochen, weil nach wie vor ein havarierter Tanker den Suezkanal blockiert. Wie reagiert man denn darauf an der Börse?
Klar, hinter dem havarierten Containerschiff, da staut es sich. Öltanker sind davon betroffen, aber auch Containerschiffe, die jetzt Waren aller Art an Bord haben. Das reicht ja vom Spielzeug bis hin zu Computerteilen oder Fahrzeugen. Und selbst wenn es relativ schnell jetzt wieder gelingen würde, das havarierte Schiff wieder flott zu machen, das würde doch noch eine ganze Weile dauern, bis der Verkehr wieder ganz normal fließt. Was das für die Lieferketten bedeutet, gut, es gibt Unternehmen, die ganz knapp kalkulieren, die kommen relativ schnell jetzt wahrscheinlich auch in die Bredouille. Einfach weil wichtige Teile für die Produktion fehlen. Bänder stehen dann erst einmal still. Es gibt aber mittlerweile auch einige, die sich etwas mehr Puffer eingebaut haben, die Teile auf Lager haben. Und dann könnte man solche Verzögerungen zumindest für einen gewissen Zeitraum ausgleichen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Öltanker in diesem Stau stehen am Suezkanal. Ölmärkte haben jedenfalls gleich reagiert. Wir sehen seit Tagen starke Preisschwankungen. Preis für Rohöl von den OPEC-Staaten ist heute deutlich billiger geworden. Das fast amerikanische Leichtöl kostet $57,97.
Wie sieht es denn darüber hinaus am Gesamtmarkt aus?
Der DAX teilweise deutlich im Minus, kann sich jetzt von seinem Tagestief wieder erholen, steht jetzt bei 14.604 Punkten. Gut, die Corona-Infektionszahlen sind nach wie vor hoch und das spielt sicherlich mit eine Rolle für diese nervösen Ausschläge.
Kommen wir noch zu einem relativ neuen Mitglied des DAX. Die Deutsche Wohnen hat heute ihre Bilanz für 2020 vorgestellt. Wie ist denn das Immobilienunternehmen bislang durch die Pandemie gekommen?
Gut, für Deutsche Wohnen spielt die Pandemie vielleicht eher dahingehend eine Rolle, dass es vielleicht Mieter gibt, die ihren Job verloren haben, die Miete nicht mehr bezahlen können. Viel stärker wirkt sich aber der Berliner Mietendeckel auf. Damit sollte ja ins unermesslich steigenden Mieten einen Riegel vorgeschoben werden. Für die Vermieter bedeutet das natürlich, sie können nicht mehr in dem Maß, wie sie das vielleicht wollen, die steigenden Kosten an die Mieter weitergeben. Diese Regelungen gelten seit dem vergangenen Jahr. Deutsche Wohnen sagt jetzt, wir wollen in Zukunft vermehrt auf Neubauten setzen. Bestandsimmobilien in Schuss zu halten ist einfach teuer. Aktien von Deutsche Wohnen mehr als 3% im Minus.
Schauen wir zum Schluss noch kurz auf den Euro und den Goldpreis.
Der Euro gibt im Vergleich zum US-Dollar deutlich nach. Seit Tagen schon kostet aktuell nur noch $1,1778. Die Umlaufrendite ist unverändert bei -0,41%. Und die Feinunze Gold wird mit $1,732,04 gehandelt.
Informationen von der Frankfurter Börse waren das von Claudia Werle. Und damit kommen wir zum Ende der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten folgt hier Kultur heute mit meinem Kollegen Jörg Biesler. Dort geht es heute unter anderem um sexuelle Belästigung in der Filmbranche. Ich bin Magdalena Neubig. Ihnen noch einen schönen Abend.